Jetzt will ich euch Pastor Uwe Maurischat vorstellen. Ich möchte dich bitten, einmal nach vorne zu kommen. Wir werden ein Interview führen. Es wird ein bisschen länger dauern als nur eine kurze Vorstellung. Du kriegst mein Mikrofon.
Ja, ich bin Uwe Maurischat und bin 40.
Und bevor du zu viel erzählst, erzähle ich.
Ach so, erzählst du. Weil ich dachte, ich soll mich vorstellen.
Nee, das werde ich jetzt ein bisschen tun.
Du
kriegst gleich ein paar Fragen genannt. Weil wir kennen uns schon gut, muss man dazu sagen. Wir kennen uns seit ungefähr 20 Jahren. Und ich muss sagen, ich schätze den Uwe Maurischat wirklich sehr. Du bist für mich so ein richtiger Mann Gottes. Also das muss ich wirklich sagen. Du bist irgendwie voller Lebensenergie. Und überall, wo du dich aufgehalten hast und wo du dich aufhältst, bist du mit Vollgas dabei. Das betrifft übrigens auch seinen Fahrstil, der berühmt-berüchtigt ist, muss man dazu sagen. Er ist berühmt und berüchtigt. Also ich bin bei dir noch nie mitgefahren, aber ich habe von einigen gehört, die mit dabei waren. Hat sich geändert?
Meine Frau sagt immer, fahr nicht so langsam.
Die ist einiges gewöhnt wahrscheinlich auch. Ne? Aber auf jeden Fall muss man sagen, dass du ja auch wirklich viel mit Gott erlebt hast und viel Gemeindewachstum erlebt hast. Und davon will ich gleich vor allem so ein bisschen hören. Um dich aber kurz vorzustellen, dann kürzen wir das nämlich an der Stelle so ein bisschen ab. Du bist 1940 geboren und bist als kleiner Junge letztendlich in einer Kaserne aufgewachsen und hattest mir auch erzählt, dass du da so die erste richtige Bewahrung erlebt hast. Die Kaserne wurde angegriffen mit einem Bombenangriff und es gab 800 Tote. Und ihr als Familie war eine der wenigen,
die einzige
Familie, die diesen Angriff überlebt hat. So ging es bei dir letztendlich schon los, muss man sagen. Und mit solchen Erfahrungen mit Gott hast du ganz, ganz viel erlebt. Du bist seit 54 Jahren verheiratet mit Rosi, die jetzt nicht dabei ist, aber die sagt, dass dein Fahrstil sich auf jeden Fall verändert hat. Du hast 3 erwachsene Töchter und bist 7-facher Opa. Und um auch da so ein bisschen den Hintergrund zu wissen, du bist Diplom-Ingenieur für Bauwesen, hast auch an der Stelle gearbeitet in den 70ern, aber nebenbei schon immer in der Gemeinde aktiv. Also du hast Jugend geleitet, wurdest dann aber 1973 ordiniert und bist seitdem Pastor des BFP.
So ist es, ja.
Und der BFP zur Erklärung ist der Bund Freier Pfingstgemeinden. Das ist letztendlich eine Kirche, eine Freikirche, ja genau. Das stimmt, das ist ein großer Unterschied.
Ja,
du hast recht. Der BFP. Und ist so ein bisschen ähnlich als Freikirche wie der Mühlheimer Verband, aber zum einen wesentlich größer und an vielen Stellen auch charismatischer. Aber trotzdem verbindet uns vor allem sehr, sehr viel. Nicht nur, das ist bei euch in den Gemeinden ähnlich unterschiedlich, wie es auch im Mühlheimer Verband ist. Ne? Das ist ja auch gut so. Du warst, abgesehen von 8 Jahren Unterbrechung, Pastor der Elim-Gemeinde hier in Hamburg. Und für die wenigen, glaube ich, hier aus in unserer Gemeinde, die Elim nicht kennen, das ist die Freikirche, die sich hinter dem Einkaufszentrum Hamburger Straße befindet. Und das, was ich spannend finde, ist, dass wenn man die Elim jetzt aktuell kennt, ist das eine Freikirche. Sonntags kommen so 1500 Gottesdienstbesucher verteilt auf wie viele Gottesdienste? Auf 3 Gottesdienste verteilt. Aber du sagtest mir vorhin gerade noch, ihr habt so in eurem Freundeskreis der Gemeinde sind das sogar doppelt so viele. Also 3000 Leute, die zumindest immer mal wieder auch regelmäßig zur Gemeinde gehören. Also wirklich stark. Ich würde da gerne so ein bisschen einsteigen, weil du ja die meiste Zeit deines Dienstes in der Elim-Gemeinde tätig warst. Als du gekommen bist, in welchem Zustand war die Gemeinde, als du als Pastor dahin gegangen bist?
Also ich bin ja 92, bin ja jetzt zweimal wieder zurückgegangen. Also 92 in die Elim gekommen, da sah es ziemlich schlimm aus. Ja. Die hatten gerade gebaut und was man mir nicht gesagt hatte, sie haben jeden Monat 18.000, damals war es noch D-Mark, Minus gemacht, jeden Monat. Dann konnte sich die Gemeinde also ausrechnen, wann sie das irgendwann nicht mehr bezahlen konnte. Denn die Gemeinde war ja zugeschnitten auf ungefähr 800 Personen und ist zurückgegangen bis auf 200. Und gerade weil sie gebaut hatten und dann Schulden gemacht und so weiter, war das so. Und die haben mich geholt, das habe ich dann nachher erst gemerkt, um das Minus in irgendeiner Form zu kompensieren. Ja.
Wie bist du das dann angegangen? Also wenn man kommt und feststellt, okay, das Ende ist absehbar für uns als Gemeinde, was hast du dann getan?
Naja, also wir haben in Schorndorf, hatte ich ja ganz kurz gesagt, Wunderbares erlebt. ich habe da so meine Erfahrungen gemacht. Ich bin ja
Schorndorf war die Gemeinde, wo du davor dann warst.
Da war ich davor in Schorndorf, in der Nähe von Stuttgart. Und bin von Hamburg gekommen. Und kurz darauf habe ich eine Studienreise nach Korea gemacht. Es war gerade so die Erweckung da in Korea und habe das erlebt, was da los war. Also da habe ich die Herrlichkeit Gottes gesehen. In den Gottesdiensten, da wowte das so richtig so durch die Gegend. So ungefähr wie zu Pfingsten, als das vom Himmel braust und so. Sowas Ähnliches habe ich da erlebt. Bin dann zurück und da haben wir in dieser Gemeinde, die ungefähr damals 100 Leute hatte, Mächtiges erlebt, wirklich. Zeichen und nicht übertrieben Wunder. Also wo Organe nachgewachsen sind und solche Geschichten, das mag man gar nicht erzählen, weil man das kaum glauben kann, aber das ist wirklich so gewesen. Und die Gemeinde ist in kurzer Zeit auch bis auf 700 Leute gewachsen. Ja. Und das war gerade dann so 92, ich bin 84 dahin gekommen, also innerhalb von 8 Jahren ist das so geschehen. Und 92 bin ich dann da weggerufen worden, mitten aus einer, man kann schon sagen, erwecklichen Situation.
Ja. Ja. Aber also wie ist das vonstatten gegangen? Du warst dort in Schorndorf, da ist es richtig abgegangen als Gemeinde und dann bist du in die Elim gewechselt?
Ja, also wir haben jeden Morgen Frühgebet gehabt und ich wusste ja in etwa, was da in der Gemeinde los ist, weil meine Kinder, die inzwischen erwachsene Töchter hatte ich ja, hier in der Gemeinde waren, die wusste ich, was da los war. Und da haben wir jeden Tag, muss ich sagen, für die Elim in Hamburg gebetet.
Ja.
Und irgendwann kriegte ich dann so einen Druck aufs Herz, es war so, als ob ich richtig so in den Boden gedrückt würde und hörte so, nicht akustisch wahrnehmbar, aber tief in meinem Herzen, du musst zurück nach Hamburg. Und das habe ich dann dem Leiter gesagt, bei einer BFP-Konferenz in Süddeutschland war er denn da und da habe ich ihm gesagt, du, ich bin nach Hamburg zurückgerufen. Und dann habe ich ihm natürlich undiplomatischerweise gesagt, aber ich muss die Leitung haben. Denn wenn man die Leitung nicht hat, dann kannst du nichts machen. Ne? Ja? Dann bist du dann nur Statist. Nee, das geht nicht. Ne? Nun muss ich dazu sagen, ich bin eigentlich ein Teammensch, überhaupt nicht machtbesessen, aber das ist nicht mein Ding. Aber ich wollte da Veränderungen machen und die konnte man mit der Ältestenschaft, die da war, nicht durchsetzen.
Also da galt es erstmal, Arbeit zu tun.
Ja. Da will ich nicht näher drauf eingehen.
Alles klar, okay. Aber welche Schwerpunkte hast du dann gesetzt, als du dann in der Elim warst, dort als Leiter?
Ja, also einmal Gebet war immer mein Schwerpunkt.
Ja.
Ne? Und da hat man mir gesagt, ja, also das klappt überhaupt nicht hier in Hamburg, weil die Leute wohnen zu weit auseinander und das hat auch schon Rainer Bonnke versucht, hat es nicht geschafft, dann schaffst du das auch nicht. Und dann habe ich für mich gebetet und habe gesagt, Herr, wir brauchen hier einen starken Gebetsstamm für die Gemeinde, damit das überhaupt sich gut entwickeln kann. Ja, und ansonsten habe ich das, was ich so in das Erfahrungspotenzial, was ich in Süddeutschland gemacht habe, da eingesetzt. Ja. Erstmal, die hatten da noch so alte Sachen mit Blasorchester und das nannten sie dann noch Posaunenchor und all so ein Zeug. Und das habe ich dann also verändert.
Also, du hast ziemlich viel verändert. Ja.
Und ja, und der da an der Technik saß, dem habe ich gesagt, ey, misch das mal ein bisschen besser auf. Und er hat gesagt, hier bin ich der Chef. Da habe ich gesagt, ja, aber nicht mehr lange.
Und am nächsten
Tag war das weg, ja. Ja, das hört sich ein bisschen sehr grausam an. Aber man muss sich natürlich die Situation vorstellen. Jeder hatte sein kleines Königreich, ja, und da kommst du mir nicht an meine Fahrt, ne? Und das musste ich natürlich durchbrechen. Okay. Einer hatte so einen riesen Schlüsselbund, hat immer abgeschlossen. Ich war, das Gebäude hat ja viele Türen, ne? Die waren alle dicht. Ne? Das war wie Jericho, ne? War verschlossen, ne? Ja, so ungefähr. Und dem musste ich ja irgendwo das Schlüsselbund machen.
Und gab es dann irgendeinen besonderen Moment, wo du sagen würdest, das war dann der Durchbruch als Gemeinde? Irgendeinen Punkt, wo du sagen würdest, da hat es sich konkret verändert
also
oder gewendet? Also
irgendwie merken die Leute wohl, also auch das junge Volk kam wieder, die hatten ja gar keine jungen Leute mehr.
Ja.
Und die Gemeinde füllte sich wieder. Also ich kann jetzt nicht sagen, es war so ein ganz riesen Ding da. Wir haben eine ganz wesentliche Schubkraft bekommen, als dann die alte Ältestenschaft abtrat, wo ich dann nicht mehr mich immer nach allen Seiten, musste ich mich da strecken und eigentlich nicht das tun, konnte nicht das tun, was ich eigentlich als Vision von Gott auch schon gesehen hatte.
Und nebenbei hast du mir erzählt, habt ihr an die 50 Gemeinden in Osteuropa gegründet. War das auch der Zeitpunkt ungefähr?
Ja, ich muss sagen, mein alter Leiter, der, ich möchte nicht so den Eindruck erwecken, das war nur ein ganz schlechter Typ oder so. Das war ein richtig guter Mann. Nur, das hat sich da irgend so ein Machtdenken eingeschlichen, so ein Parteidenken und so. Und da hat er sich von anstecken lassen, leider. Das muss ich so sagen. Und dann ist er, als ich dann die Leitung übernommen hatte, das war ja auch dann, haben sie mich da erstmal eine kleine Probezeit machen lassen. Die waren, wollten überhaupt mal sehen, ob es so funktioniert. Und dann ist er in die Mission gegangen und hat eine tolle Arbeit gemacht. Also es sind 52 Gemeinden in Russland gegründet worden in der Zeit. Das ist schon eine tolle Sache. Und wir hatten 4 Drogenrehabilitationsstätten. Und wir hatten ein großes Kinderheim gegründet mit über 400 Kindern dort.
Stark. Also wirklich stark, was ihr da zusammen gemacht habt.
Ja.
2005 war dann allerdings der Zeitpunkt, wo du pensioniert wurdest.
Ja.
Allerdings hast du mir auch in dem Telefonat, was wir geführt haben, hast du mir auch gesagt, dass er vom Rentenalter und Pension und so weiter in der Bibel reichlich wenig zu finden ist.
Ich habe geforscht und habe nichts gefunden. Ja.
Von daher hast du das an der Stelle bleiben lassen, sondern hast das als einen formellen Akt angesehen. Und dann gab es letztendlich den Punkt, dass du Pastor geworden bist einer Gemeinde unseres Mühlheimer Verbandes in Schwabach.
Ja, das war nicht sofort. Ich bin also erstmal so auf Mission gegangen, weil der Missionsdirektor von der ELIM, der ist ja weg gewesen von der ELIM nachher und hatte eine eigene, also das AVC da übernommen von Sadatschuk, ich weiß nicht, ob der ein oder andere ihn kennt. Und dann bin ich mit ihm in den verschiedensten Ländern Osteuropas gewesen und bis nach Afrika und so weiter. Und bin auch auf dem Schiff Anastasis gewesen, eine Zeit als Bordpastor mit über 300 jungen Leuten da, das war schon eine starke Sache. Und dann kriegte ich einen Anruf, weil ich schon 2 Mühlheimer Gemeinden Pastor besorgt hatte, von der ELIM. Ja, kannst du nicht die da in Schwabach, da kannst du nicht einen Pastor, kannst du nicht einen Pastor besorgen? Und das habe ich dann versucht, es hat nicht geklappt, weil der, dann dessen Frau hatte in Hamburg einen Studienplatz gekriegt, hat nicht geklappt. Und dann wollte ich mir die Gemeinde mal ansehen und dann bin ich sofort hängen geblieben.
Der Christoph, du bist da hingegangen, weil du gesagt hast, mal gucken, was das für eine Gemeinde
ist. Ich musste mir die Gemeinde mal ansehen, habe da auch mal gepredigt.
Und dann dachtest du, ich bin eigentlich der Richtige hier.
Nee, das habe ich eigentlich nicht so gedacht. Aber der Christoph Müller, den kannte ich von Schorndorf. Der kannte mich von Schorndorf, ich kann ihn gar nicht. Und der hat immer als junger Pastor gedacht, so eine Gemeinde wie in Schorndorf, das möchte ich mal haben.
Okay.
Das war so sein Vorbild, sag ich mal. Und als er hörte, dass der Maurischatz sich da unten im Süden rumtrieb, sagte er, den müssen wir krallen. Und dann haben wir sofort hat er so 14 Leute waren da, glaube ich, zusammen. Da sollte ich dann also mich vorstellen und wollten sie mit mir reden. Und das Ende war, dass ich dann als Pastor dort anfing.
Okay. Wie ist das genau, also was hat sich dort genau verändert? Ich weiß, dass ihr gebaut habt als Gemeinde in Schwabach. War das kurze Zeit, nachdem du gekommen bist dann schon? Oder?
Ja, kurze Zeit später.
Oder hat sich das erst entwickelt, nachdem du dort warst?
Ja, das hat sich erst entwickelt.
Was hat sich dann entwickelt?
Die hatten ja schon mal gebaut, die hatten schon mal so einen Edeka-Markt umgebaut. Ja. Das war ja noch gar nicht so lange her. Und das wurde schon wieder ein bisschen eng. Ne? Also wenn 80% besetzt sind, dann soll man ja neu bauen. Ne? Habe ich mir mal sagen lassen von einer Studie. Dann haben wir ein neues Zentrum gebaut. Da passen 500 Leute rein. Ja, das war natürlich ein bisschen groß für einen Ort, der nur 1000 Leute hat. Ne?
Ja. Vergleich zu, ist auf jeden Fall nicht unauffällig.
Was?
Ist auf jeden Fall nicht unauffällig.
Nee, nicht ganz. Ne? Und ich kann dir sagen, wir kriegen die Baugenehmigung nicht. Die sagten, das ist
ja das Problem.
Das ist wahnsinnig. Ne? Ihr bevölkert das Ganze, den ganzen Ort und alle Straßen vollgestopft mit parkenden Autos und so. Und dann habe ich überall in der Umgebung, habe ich in doppelseitiger Nutzung da die Kaufhäuser, was auch nicht war, diese Parkdinger gemietet. Und es ging immer noch nicht. Und dann hat sich das einfach so per Zufall, in Anführungsstrichen, ergeben, dass mein Vermieter war der Kassierer des Ortes da.
Ja.
Und der hat zum Bürgermeister gesagt, ey, das sind doch vernünftige Leute und die Maurischat kenne ich und wenn der was sagt, das hält er dann auch und hin und her, gebt dem doch die Genehmigung. Und dann hat es irgendwann mal geklappt.
Ja.
Und dann haben wir gebaut und innerhalb vom halben Jahr war alles fertig.
Ja, da kann ich zumindest irgendwie nur schwer durchatmen, aber schön.
Naja, es hört sich vielleicht ein bisschen leichter an, als es in Wirklichkeit dann im Einzelnen noch war.
Ja.
Also, wir haben mit Hand angelegt, ich habe Tag und Nacht haben wir fast gewügelt, wie die Verrückten.
Das glaube ich. Ja. Und das heißt, du bist dort 2005 aber hingekommen als Pastor?
Nach Schwabach? 2006. 2006 im Herbst.
Ihr habt dann darauf, kurz darauf habt ihr angefangen zu bauen?
2009.
Oder ja. Ein Gottesdienst, ich bin einmal dort gewesen, also wirklich gigantisch, wirklich toll. Und da kommen jetzt wie viele Leute zum Gottesdienst?
Also der letzte Stand war, dass 300 Leute da zum Gottesdienst kommen.
Ja. Wirklich toll.
Ja, und tolles Kreuz, hast du gesehen? Ne?
Ja.
Auferstehen. Aber ich finde ja, das sind ja richtig Eisch hier. Ne? Ehrlich, super.
Und das, was ich von unserem Pastor, von Sven Goda auch noch gehört habe, ist übrigens, dass die Gemeinde in Schwabach das beste Gemeindetestergebnis des Mühlheimer Verbandes gemacht hat, jetzt vor kurzem.
Im Ernst?
Ja, tatsächlich. Also von daher auch dazu Glückwunsch. Aber das, was ich auch toll finde, ist, du hast es geschafft, nicht nur eine Gemeinde aufzubauen, sondern du hast es parallel auch geschafft, ein junges Pastoren-Ehepaar aufzubauen, die jetzt die Gemeinde leiten. Mhm. Und das finde ich wirklich
stark. Und die machen es gut. Die machen es richtig gut.
Ja, ja.
Das Ehepaar Gerasch.
Ja. Und du hast, oder ihr habt dann, du zusammen mit deiner Frau, habt ihr dann aber das Autokennzeichen SC wieder abgegeben und seid jetzt vor einem Jahr ungefähr wieder nach Hamburg zurückgekommen.
Nein, wir hatten das Autokennzeichen Kühn.
Ah.
Ja, wir waren immer Kühn.
Alles klar.
Aber das heißt Künstler auch. Und,
ich erinnere mich jedenfalls nur daran, dass wir uns getroffen haben und du hast auf mein Autokennzeichen geguckt und hast gesagt, das will ich auch mal wieder haben.
Ja, jetzt habe ich HHUM500. Ne? 777, jetzt gab es nicht.
Sehr gut. Nochmal, wenn wir jetzt einmal kurz so ein bisschen Gemeinde verlassen thematisch. Vor 5 Jahren hattest du eine sehr, sehr schlimme Bauchraumentzündung, wo man sagen muss, du warst im Krankenhaus und die Ärzte haben dich eigentlich schon aufgegeben.
Ja, das war also mein Arzt, ich hatte ja nie einen Arzt, ne, war auch nie krank. Und deswegen habe ich das auch nicht für ernst genommen, als ich da im Leib Schmerzen hatte, das geht wieder zurück. Bin mit dem noch nach Hamburg gefahren, also von 700 Kilometer. Und abends, am nächsten Tag, waren die Schmerzen noch döller und da habe ich dann 4 Gottesdienste gehalten, also 3 in der Elim und dann noch bei den Persern einen Gottesdienst und abends war ich tot. Ne? Und dann habe ich zu einem befreundeten Arzt gesagt, du musst sofort kommen, ich sterbe hier. Yes. Und dann hat er mich sofort, nachdem er einen Ultraschall gemacht hat, ins Krankenhaus expediert und dort wäre ich dann fast gestorben.
Ja.
7 Stunden Operation und mein Arzt, den ich jetzt hatte in Süddeutschland, ich muss in Hamburg jetzt wieder einen suchen, also habe noch keinen, der hat gesagt, sie müssen ja einen heißen Draht zum Himmel haben, sonst das schafft normalerweise keiner, also dass die Expertise vom Arzt gelesen hat oder vom Krankenhaus gelesen hat. Und da habe ich ihm dann erklärt, dass ich einen einigermaßen heißen Draht zum Himmel habe und dann habe ich ihn erstmal eine Dreiviertelstunde
belehrt.
Ne? Der wollte gar nicht mehr. Ne? Der hat seine ganzen Patienten vergessen. Da kam die Schwester rein. Herr Doktor, das ganze Badezimmer ist voll, Sie müssen aufhören. Und sagt er, shut up, hat sie rausgeschmissen und wollte weiter.
Nachdem du dort aus dem Krankenhaus raus warst, war es aber so, dass du auch danach leider des Öfteren mal wieder ins Krankenhaus gekommen bist. Du hattest, ich habe es mir aufgeschrieben, innerhalb eines Jahres gleich 4 Herzinfarkte, die dich wieder ins Krankenhaus befördert haben.
Ja.
Also wie machst du das eigentlich aktuell? Verdrängst du sowas komplett oder warum gibst du nach wie vor Vollgas?
Ja, also das hatte ja auch einen Grund, warum die Infarkte kamen, weil nämlich nach solch einer schweren Operation, das habe ich mir dann später mal sagen lassen, kriegt man nur hinten rum raus, ne, dass sich dann nach einer gewissen Zeit Blutgerinnsel bilden. Und wenn die zum Herzen wandern, dann gibt es eben einen Herzinfarkt.
Ja.
Und jetzt habe ich Blutverdünnung und ein paar Tabletten mit Blut, was weiß ich. Und noch. Ich kenne mich da nicht so aus. Also ich will es auch gar nicht.
Du schluckst einfach alles.
Ich schluck dann ein paar Tabletten und Herz. Und ich fühle mich sauwohl. Also ich bin wieder vollkommen gesund. Also ich habe jetzt Zeit, das ist 2012, 13 gewesen. Also seit 2013 bin ich wieder komplett geheilt.
Gott sei Dank.
Ja, aber ich hatte ja schon mal, war auch schon mal so eine Himmelstour gemacht, ne? Also erzähl. Außerhalb meines Leibes, ja.
Erzähl davon.
Ja, also während dieser Zeit bin ich dann mal eines Abends, habe ich mich schlafen gelegt und also es war nicht auf dem Operationstisch, wie man es ja oft hört, sondern einfach so, konnte ich mich von oben sehen, da rumliegen und irgendwie war da ein Engel an der Seite, ich hatte auch noch eine Hand, also ich war außerhalb des Leibes an der Hand, ne? Hat mich bei der Hand genommen, hat mich dann durchs Weltall so gezischt, ne? Und dann kam ich da in so eine Riesenhalle rein und ich spürte so die Heiligkeit, die Gegenwart Gottes, also es war einfach super und aufregend. Und dann stand neben mir stand der Engel, der war ungefähr 3 Meter groß. Und er sagte, geh mal da nach vorne, da war so was wie eine Leinwand. Bin ich da vorgegangen, dann war das gar keine Leinwand, sondern das war so, wie soll ich das beschreiben, wie so ein Kanal, so rotierende Sache, die da in die Nirvana ging. Und ich trete davor und höre wirklich akustisch wahrnehmbar die Stimme Gottes. Komm! Komm! Dann trete ich davor und wusch, mit einem Mal zieht es mich da in diesen Kanal und da wäre ich dann durch die Sache geschleudert. Und in dieser kurzen Zeit, wo ich da durch diesen Kanal geschleudert wurde, da lief wie ein Film in kürzester Zeit mein ganzes Leben ab. Ja? Und es war so, ich kann das nicht beschreiben. Es war so aufregend, das Herz schlug mir bis zum Hals, das weiß ich noch. Aber ich hatte keine Angst. Ach so, und dann mit einmal, wutsch, ich war aber als ob ein Vorhang runterfällt, war dunkel und ich lag wieder im Bett.
Okay, Wahnsinn. Ja. Ja, ja. Starkes Erlebnis. Also, was du auch gesagt hast, als wir telefoniert hatten, das hatte ich mir aufgeschrieben als Satz, du hast mir im Telefonat gesagt, was dir wichtig ist, war und ist in deinem Leben, dass du punktgenau das machst, von dem du überzeugt bist, dass Gott das möchte. Und dass du dich nur darauf konzentrierst und dich nicht ablenken lässt von den Sachen, die links oder rechts aufploppen und kommen. Also wie kriegt man das raus? Wie kriegst du das raus?
Ja, also ich denke mal, es gibt eine Grundhaltung, die dafür vonnöten sind.
Ja.
Man darf an nichts hängen in dieser Welt. An nichts. Du musst dich vollkommen lösen, ausgerichtet sein auf den Herrn, auf den Himmel. Ich habe so ein Weihegebet habe ich kreiert, jeden Morgen mit Haut und Haaren, bis ins Mark meiner Knochen weihe ich mich meinem Gott. Ich brauche keine Rolle spielen, ich muss nicht Erfolg haben, ich muss nicht den Lob von Menschen haben, aber ich erhalte mir die Freiheit. Ich werde niemanden in irgendeiner Form manipulieren. Ich will nicht, dass ich Leute von mir abhängig mache. So, es gibt, ich habe keine Ansprüche. Mich kann auch keiner enttäuschen, weil ich mich nicht täuschen lasse. Und also bemühe mich täuschen zu lassen. Und ich lasse mich aber auch nicht einspannen. Ich tue meine Pflicht, vielleicht mehr als manche andere. Aber wenn irgendjemand einen Anspruch an mich erhebt, der nicht mein Ding ist, wo ich nicht weiß, das ist wirklich von Gott, da lasse ich mich nicht drauf ein. Also ich erhalte mir mit anderen Worten voll meine Freiheit.
Und du bist auch ein echter Beter. Also Gebet ist für dich ja immer wieder ein Punkt, der für dich extrem wichtig war und ist. Was ich stark finde, auch das so nebenbei, du leitest in der Elim-Gemeinde jeden Morgen die Woche zwei Stunden, glaube ich, das Frühgebet. Ne? Also an 5 Morgen in die Woche bist du da mal entspannt 2 Stunden und leitest das Frühgebet.
Ja, am Donnerstag bin ich dann in Ansgar und einmal im Monat ist ja 3E-Gebet am Donnerstag, da bin ich da auf. Also, aber dann bin ich natürlich
wo sich so verschiedene Pastoren und Leiter zusammentreffen.
Ja, ja. Genau. Und in der Elim mache ich so die Gebetsarbeit. Und coach dann noch 2 Gemeinden nebenbei.
Und bist auf Konferenzen in Osteuropa als Sprecher, wie du
auch,
zumindest war es deswegen nicht so leicht, auch einen Termin hier mit dir zu bekommen. Aber was mich noch mal interessieren würde zum Punkt Gebet, als so letzte größere Frage, du hast ja immer wieder sehr viel erlebt. Wenn jetzt ein Enkel von dir dich fragt, was war denn das Entscheidendste, wo du Gott ganz besonders erlebt hast in deinem Leben? Was würdest du erzählen?
Ja, das Entscheidendste sind natürlich immer außergewöhnliche Offenbarungen. Ja. Und ich habe zwei ganz definitive Engelerscheinungen gehabt, abgesehen von dem, was ich eben erzählt habe. Darüber hinaus zwei Sachen. Und dann diese Dinge, das kann man rational nicht erklären, wenn mit einmal so ein Wunder passiert oder so Organe nachwachsen, das nimmt dich vollkommen in Anspruch. Das sind so Sachen, die auch dann dazu führen, dass du ein anderes Verhältnis zu deinem Herrn bekommst. Und natürlich zieht das auch andere Menschen. Und das spricht sich rum wie ein Lauffeuer. Mhm. Und das kann ich sagen. Mit dem Gebet ist es so, ich habe 2 Jahre in Hamburg gewartet, bis das Frühgebet. Ich hätte ja von Schornhof kam, wollte ich Gebet einführen. Klappte nicht, habe ich das mit meinem Herrn abgemacht. 2 Jahre habe ich für mich gebetet und habe dann irgendwie so das Empfinden gehabt, wenn 2 Mann kommen würden und würden sagen, wir wollen Gebet, dann fange ich an.
Ja.
Und an einem Tag kommt eine Schwester und sagt, Bruder Maurisch, ich habe vom Herrn, können wir nicht beten? Ich sage, beten? Das gibt's hier in der Elim nicht. Das haben schon andere versucht. Und am gleichen Tag kam Bruder und sagte, Uwe, lass uns Gebet machen. Ich bin ihm gleich im Hals gefallen. Da war er nicht drauf.
Die Antwort war eine andere.
Da war er nicht drauf gefasst. Ne? Und da habe ich gesagt, Montag fangen wir an. Und dann habe ich Sonntag von der Kanzel verkündet, wir haben Montag früh gebetet.
Ja.
Und dann waren das zu Anfang, sind wir von 7 bis 8 eine Stunde. Und dann waren wir so ein Dutzend Leute nachher. Und dann sagten mir einige, ja, 7 ist zu spät, dann müssen wir schon zur Arbeit, die würden gerne um 6. Da habe ich gesagt, ja gut, fangen wir um 6 an. Dann von 6 bis 7, von 7 bis 8.
Ja.
Und dann sagten einige Ältere, ja, ab 8 Uhr könnten wir also die öffentlichen Verkehrsmittel günstig oder kostenlos bekommen. Ich war so, machen wir uns doch, da haben wir von 6 bis 7, von 7 bis 8, von 8 bis 9. Ja. Und von 9 bis 10 hatte ich mit meiner Mannschaft, wir haben ja über 20 Mitarbeiter da in der Gemeinde, da hatte ich dann mein Mitarbeitergebet. Also ich, armer Pastor, hatte jeden Tag 4 Stunden von morgens um 6 bis nachmittags um, oder bis, nee, nicht nachmittags, von 6 bis 10 ich beten. Ne?
Ja. Es war ja ein wirkliches Leid.
Es war fürchterlich. Ja. Aber es war schön. Das ist natürlich ein Witz, wenn ich sage, fürchterlich. Zu Anfang sagt man, wie kann man das, wie schafft man das, ja? Aber du, das verändert dich. Das verändert dich vollkommen. Es gibt dir eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Beziehung zum Herrn. Und toll.
Klasse, ja. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, dass du jetzt hier bist. Danke für alles, was du im Reich Gottes getan hast. Egal wo, auf welchem Fleck dieser Erde. Und wir freuen uns, dass du uns gleich noch mit eine Kurzpredigt halten wirst.
Ja, 1 Stunde und 10 Minuten.
1 Stunde, 10 Minuten haben wir uns darauf geeinigt. Alles ich habe gesagt, das sind wir total gewöhnt.
Die Gemeinde, der Leib Jesu, die Offenbarung seiner Fülle. Epheser 1, die Verse 18 bis 23. Er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an Christus wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte, dort allen Mächten, Autoritäten, über allem, was Rang und Namen hat, in dieser und auch in der zukünftigen Welt. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn, der über alles herrscht, auch der Gemeinde zum Haupt gegeben. Der Gemeinde, die sein Leib ist und seine Fülle repräsentiert, die Fülle dessen, der das All und alles erfüllt. Ich muss mal gucken, damit ich auch die 1 Stunde und 10 Minuten einhalte. Ja, die Gemeinde ist der Leib Jesu. Wie großartig ist der Gedanke, dass jeder Gläubige, jeder wirklich wiedergeborene Mensch ein lebendiges Glied am geheimnisvollen Leib des Herrn ist. Und für unseren Herrn ist es dann so wichtig, und es ist so wertvoll, dass wir sein Augapfel sind, die wir in diesen Leib hineingepflanzt sind. Wir sind Teil seiner göttlichen Natur und wir sind damit Erben des ewigen Reichs. Ich glaube, dass es vielen Gotteskindern nicht bewusst ist, was wir im Grunde in Wirklichkeit darstellen, was wir in den Augen unseres Herrn sind. Und dass wir das natürlich nur dann sind, wenn wir es auch im Glauben ergreifen und wenn wir uns dann auch entsprechend verhalten. Als Glieder seines Leibes sind wir ein Teil von ihm selbst. Und diese Metapher ist äußerst lehrreich für uns, dass wir sein Leib sind. Das heißt, jeder hat seinen bestimmten Auftrag und wir gehören alle zusammen. Die Gemeinde als sein Leib ist der sichtbare Beweis seiner Gegenwart. Der Geist eines Menschen ist nicht zu sehen, wohl aber sein Leib. Die Gegenwart eines lebendigen Leibes ist dann der Beweis für die Gegenwart des unsichtbaren Gottes. Das heißt, wir, die wir hier sichtbar sind, sind der Beweis dafür, für den unsichtbaren Gott, der in der unsichtbaren Welt, in der Herrlichkeit, seiner Herrlichkeit sich befindet und der durch seinen Geist gegenwärtig ist. Lebt Christus so in uns, dass unser Leben der sichtbare Beweis seiner Gegenwart auch wirklich in der Kraft ist? Fragezeichen. Das ist immer die große Frage. Und das liegt an uns, die Verantwortung bleibt bei uns. Da zwingt uns der Herr nicht, jeder hat da seine Freiheit. Und ich möchte euch ermutigen, das umzusetzen, dass wir wirklich als Leib Christi in Erscheinung treten. Jeder Jude ist ein Beweis dafür, dass Abraham gelebt hat. Und so ist jeder Christ ein Zeuge für den lebendigen Christus. So sicher wie eine lebendige Hand auch der Beweis dafür ist, dass es ein lebendes Haupt gibt. Denn der Mann und so weiter, das brauche ich jetzt nicht alles lesen. Zweitens, sein Leib ist durch den Geist Gottes lebendig. Unser Leben kommt von Gott. Es ist sein eigenes Leben, das er uns gegeben hat. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ey Leute, das ist so was Gewaltiges. Das muss uns doch einfach aus den Puschen reißen. Ne? Und da kann ich nicht begreifen, dass Leute und lassen die Ohren hängen und hin und her. Da haben wir überhaupt keinen Grund für. Und hören wir auf damit, machen wir uns auch keine Sorgen. Du kannst mit deinen Sorgen überhaupt nichts erledigen und du kannst nur den Herrn verunehren, sondern sei fröhlich und glücklich und immer schön locker und ja und so. Ne? Es ist Gott, der in uns lebt. In jedem lebenden Leibe wohnt ein menschlicher Geist. Und die Gemeinde ist der geistliche Leib und wird dann somit auch bewohnt von dem Geist Gottes. Er ist hier, er ist mitten unter uns. Auch wenn wir ihn nicht sehen, wir können den Geist Gottes natürlich nicht sehen, aber wir können ihn wahrnehmen in seiner ganzen Fülle. Und wir haben ja vorhin gesagt, ich habe das in wunderbarer Weise erleben dürfen. Jeder Zweig in der Weinrebe muss durch den Saft des Weinstocks belebt sein. Ist uns das wirklich klar, dass die Quelle und die Kraft unseres Lebens als Glieder seines Leibes nur in ihm, ausschließlich nur in ihm begründet liegt? Keiner kann sich das anmaßen. Keiner ist etwas ohne den Herrn. Und darum mache ich auch all diese Hierarchien, die mache ich überhaupt nicht. Wir sind alle gleich, ob Pastor oder der die Klo sauber macht. Ja? Wir müssen nur unseren Dienst sorgfältig und mit ganzem Herzen ausüben. Das ist bei unserem Gott wichtig. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Drittens, als sein Leib sind wir alle eins. Auch das hat sich noch nicht ganz rumgesprochen. Das Haupt kontrolliert jedes Glied des Leibes und jedes Glied ist verbunden mit dem anderen eben durch die Verbindung hin zum Haupt. Als Glieder Christi sind wir auch Glieder untereinander und sollen dieselbe Fürsorge füreinander haben, wie sie Christus mit jedem Einzelnen von uns hat. Und wenn wir das nicht tun, dann wird ein Kardinalgebot unseres Herrn verfehlt. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn sich der Herr zurückzieht. Das kann er überhaupt nicht ab, wenn wir uns gegenseitig streiten, Neidgedanken aufkommen, oh, ich bin so toll, da müssen sich irgendwelche profilieren, meine Zeit, was die Leute besser können als ich, muss ich doch nicht machen. Schlecht singen kann ich auch gut, aber es gibt Leute, die können besser singen, noch gut, ne? Und dann lasse ich sie doch singen. Damit es kein Zwiespalt im Leibe gäbe, sondern die Glieder gleichmäßig füreinander sorgen, 1. Korinther 12, ist unserem Gott so wichtig. Ja? Und die lokale Gemeinde ist so dieses Übungsfeld. Ich kann ja nicht mit eins sein, mit das ist oft einfacher, ne? Wenn du mit eins bist mit irgendwelchen Christen in Amerika, dann ist es einfacher, als mit seinen Geschwistern hier vor Ort eins zu sein. Aber hier spielt sich das Ganze ab und hier ist das Übungsfeld. Und bitte, bitte, lieben Geschwister, lasst uns zusammenstehen. Wie jeder hat eine besondere Berufung, jeder hat eine wunderbare, jeder ist ein Original, jeder hat eine gewaltige Aufgabe. Auch wenn sie in den Augen der Menschen manchmal nicht so toll ist. Und das alles wirkt zusammen, damit der Leib funktionieren kann, so wie die Organe in unserem Leib alle miteinander zusammen harmonieren. Wenn meine Lunge sagen würde zu der Niere, ich brauche dich nicht oder so, wäre doch blöd. Ne? Also. Es gibt natürlich unterschiedliche Funktionen. Aber aus der Sicht des Hauptes gibt es da keine Wertunterschiede. Das möchte ich selbst tun. Entschuldigung, spreche ich zu schnell? Ja, ich mache das deswegen, sonst dauert das nämlich 2 Stunden. Wir sind alle eins in Christus. Also, oder dass wir doch als individuelle Glieder aus dieser uns alle erhebenden Wahrheit heraus leben würden und wirken würden und einer den anderen höher achten würde als sich selber. Das tun so wenig, tun wir so wenig. Ja, wenn du so einen tollen Typ vor dir hast mit 3 Doktortiteln und dann noch einen Professorentitel davor, den kann man vielleicht höher achten. Aber wenn du da so einen Schlapp wieder hast, ne, war, so einen Stinkstiefel, ne, den sollst du höher achten als dich selber. Ja! Du weißt doch gar nicht, was in dem drin steckt. Du weißt doch gar nicht, was Gott noch mit ihm tut. Also besser ist, du achtest ihn höher. Dann bist du immer auf der sicheren Seite. Der Leib existiert um des Hauptes willen und nicht das Haupt wegen des Körpers. Ist das nicht so? Vom Haupt empfängt jedes Glied seine Autorität. Kind Gottes, bedenke dieses. Und wenn die Hand nicht geschickt ist, ein kunstvolles Bild herzustellen, dann darum, weil das Haupt es nicht fertig bringt. Es ist uns von Gott zur Weisheit. Er ist uns von Gott zur Weisheit gemacht. Aber es gibt natürlich auch Sachen, nicht wahr, wo die Glieder oder die Arme oder was weiß ich, die funktionieren nicht richtig. Der kann das Haupt machen, was er will, aber der Arm funktioniert nicht. Ja? Wenn der Arm steif ist, dann sagt das Haupt, nun greif mal zu, aber es funktioniert nicht. Ne? Und damit hat unser Gott es zu tun, er hat viele gelähmte Glieder. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Lasst uns das zu Herzen gehen, meine Geschwister. Wir sind ein auserwähltes Volk. Wir sind das königliche Geschlecht. Wir sind die Heroes. Wir sind die Champions. Wow! Ja, ihr seid so stumm. Fünftens, als sein Leib sind wir der Gegenstand seiner Leiden. Oh, ich habe nur 1 Minute. Jesus, das Haupt, das einst verwundet wurde, ist nun enthoben jeder Verfolgung. Aber die Gemeinde, die sein Leib ist, ist berufen, seine Leiden und seine Verfolgungen zu tragen. Meine Geschwister, darum haben wir keine Angst. Der Herr wird uns, wenn wir in schwierige Situationen hineinkommen, denkt an Stephanus, dem wurden die Knochen zertrümmert und sein Angesicht leuchtet wie eines Engels Angesicht. Wow! Und dann hat er noch gerufen, Herr, vergib ihn, die haben ja gar keine Ahnung, ne, was sie da tun. Als Paulus die Glieder seines Leibes verfolgte, sagte Jesus zu ihm, was verfolgst du mich? Wir können es wirklich mit Geduld und starkem inneren Trost, ja sogar mit großer Freude tragen, wenn wir um des Reiches Gottes willen leiden müssen. Und ein klein wenig weiß ich, wovon ich rede. Wenn das Haupt, welches die Schmerzen am stärksten empfindet, sich nicht beklagt, warum sollten wir es tun? Da er misshandelt war, beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und so weiter und so weiter. Da können wir die ganzen Bibelstellen könnten wir lesen. Jesaja 53, Vers 7, Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 10 bis 12, Matthäus 19, Vers 29, spricht alles davon, von Verfolgung und von Leiden und von dem Trost, den der Herr uns gibt. Sechstens, als sein Leib sind wir Werkzeuge seines Dienstes. Der Leib ist der Diener des Hauptes. Die Gemeinde besteht aus Knechten Jesu Christi. Und natürlich Mägden. Ihr wisst doch, dass wir alle Söhne Gottes sind. Und darum wollen die wollen das umschreiben, die Bibel. Hast du das gelesen? Nicht wahr? Wollen immer Schwestern dahinter schreiben oder Gott auch verweiblichen. Nicht? So ein Blödsinn. Wir sind alle Söhne Gottes. Das ist kein schlecht beschriebener Begriff. Ich beschwere mich doch auch nicht, dass ich Braut Christi bin, oder? Guck mich an, du. Tolle Braut, kann ich euch sagen. Du. Was ist das für ein Privileg? Wir sind Waffen der Gerechtigkeit unseres Gottes. Ich könnte hier natürlich lange Vorträge halten, aber das spare ich mir jetzt. Ne? Siebten an sein Leib sorgt er für uns. Darum sollst du dir keine Sorgen machen. Und wenn du dir Sorgen machst, dann sündigst du, weil du bist. Du sollst auch keine Angst haben. Ja, in der Welt habt ihr Angst, sagt der Herr. Ja, aber er sagt, seid getrost, fürchtet euch nicht. Wie oft hat Jesus gesagt, fürchtet euch nicht? Ich glaube, 365 Mal, für jeden Tag einmal. Fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt überwunden. Was für ein Potenzial steht uns zur Verfügung? Eine vertrocknete Rebe ist keine Ehre für den Weinstock. Und ein kraftloser, verzagter Christ verunehrt den Herrn. Merkt ihr das mal? Und sei ein bisschen lebendig und fröhlich und freudig und so. Ne? Ne? Aber nicht hektisch. Immer locker flockig. Bei aller Aktivität, nicht wahr? Muss nicht so den Eindruck machen, ich bin beschäftigt, ich bin nicht. Und dann nervt du schon rum. Lass das mal. Achtens. Oh, ich habe 20 Punkte, aber. Ne? Also, ja, das ist doch noch fast ein Thema, kann ich doch nicht führen. Ne? Als sein Leib können wir nicht zerstört werden. Ne? Die Gemeinde wurde geschlagen, zerstreut, bis aufs Blut verfolgt. Doch sie hat es deswegen nicht zerstört worden. Sie existiert heute noch und ich sage euch, sie erfreut sich bester Gesundheit. Vielleicht nicht gerade in Europa, aber guckt euch mal in China an, nicht wahr? Jeden Tag gibt es, glaube ich, habe ich mir sagen lassen, ne? Werden zigtausende, wirklich mehr als 10.000 Menschen jeden Tag gerettet. Ne? Und ich habe euch ja von Korea erzählt und so weiter. Also, ihr Lieben, seid ihr getrost? Seid ihr ermutigt? Dieses Ding hier, das muss richtig, ne, das geht noch los hier. Ja? Und ich sage euch, die schönste Zeit kommt überhaupt noch. Die schönste Zeit kommt noch. Draußen geht es drunter und drüber und wir wissen nicht, was kommt. Vielleicht, ne, kommt bald der Antichrist, der winkt ja schon. Ne? Ja und? Lass ihn kommen. Ne? Lass ihn doch kommen. Der Teufel, lass ihn kommen. Wenn ich in Christus bin, ne? Dann muss der Teufel doch erstmal an Christus rankommen. Ne? Ja, an mich rankommen, oder? Ja. Aber du musst natürlich rein sein. Und deswegen jeden Tag reinige dich durch und durch, dass du vollkommen rein bist, dass der Teufel keinerlei Anrecht hat an dich, an dir, heißt das, an die, ne? Ja? Und dass du also bestehen kannst in den Augen deines Gottes, nicht weil du so treu bist, sondern weil das Blut Jesu Christi diese wunderbare Kraft hat, dich vollkommen zu reinigen in Jesu kostbarem Namen.